ARD.
Irgendwie empfinde ich sich mit Filmen auskennen immer als sehr feines intellektuelles Hobby. Mhm. So ein bisschen wie Schach, wie klassische Musik, das ganze Werk natürlich, Kunst sammeln. Da kann man beim ersten Date oder bei so einer klemmigen Einweihungsfeier von einem Arbeitskollegen richtig punkten. Bei mir scheitert es ehrlich gesagt schon an der Zeit, wenn ich mir mal alle drei Teile Herr der Ringe Extended Version reinziehen wollen würde oder Ben Hur. Weiß ich nicht, da müsste ich ein Sabbatjahr nehmen oder die Kinder das zur Adoption freigeben.
Es gibt einen Antikriegsfilm aus den 50er Jahren, der heißt Barfuß durch die Hölle Teil 1. Der geht 9,5 Stunden, Steffi.
Ich hätte gedacht, es ist ein Porno. Aber 9,5 Stunden, das kann ja nicht sein.
Nein.
Ja, so lange kann ich gar nicht sitzen. Da kriege ich, wie nennt man das eigentlich, Dekubitus?
Ja. Ja, Dekubitus, muss umgelagert werden.
Alle zwei Stunden muss da jemand, ein Pfleger kommen und mich umlagern. Aber ganz ehrlich, wer hat das schon mal gesehen?
Wie jemand umgelagert wird? Ich.
Nein, diesen Film da, Barfuß durch die
Hölle. Ach so, ich nicht.
Also das sehe ich nicht für mich, aber so.
Ich mag, dass du nicht nachfragst, warum ich mal gesehen habe, wie jemand umgelagert wird.
Sag, warum hast du gesehen?
Nein,
ich dachte, das wäre was Privates.
Weil ich ja mal im Altersheim gewohnt habe.
Ah, stimmt ja.
Ja. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Jetzt, manche HörerInnen haben jetzt vielleicht viele Fragen im Kopf. Beantworte ich nicht. Ich habe mal im Altersheim gewohnt. Na und, was wollt ihr machen?
Wir haben ja nächstes Mal die 100. Folge. Vielleicht können wir das da erklären. Also es geht hier aber heute um Filmwissen und irgendwie stünde mir das schon ein bisschen gut, weil ich mich da schon sehe mit so einem Glas Romani Conti über Citizen Kane, Casablanca oder einer flog übers Kuckucksnest zu philosophieren.
Sehe ich auch bei dir.
Ja.
Im Leben der meisten von uns reicht es an einem Filmabend, aber zeitlich und kognitiv glaube ich maximal für Hangover 2 oder natürlich Blond oder irgendwas mit Harry Potter. Und damit wiederum kann man irgendwie nicht so gut punkten bei einem Date oder auf so einer Einweihungsparty. Aber die Frage ist ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Diese Internet Movie Database sagt, es gibt 600.000 Kino und 130.000 Fernsehfilme und wir klären heute, welche davon sehenswert sind und welche einfach Lebenszeitvergeudung. Wir gehen alle durch.
Und zwar mit dem Godfather der roten Teppiche, dem Schutzpatron Hollywoods, mit Steven Gätjen.
Ja. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski findet ihr schneller als euren Fahrradschlüssel, den Impfpass oder eure neue Sonnenbrille, liegt nämlich immer in der ARD-Audiothek. Das ist sozusagen das Schlüsselbrettchen für eure Lieblingspodcasts.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir auch heute wieder beantworten mit Hilfe von Steven Gätjen. Mit Hilfe von Leuten, die es wissen wollen. Aber heute mit Hilfe von Steven Gätjen.
Und das ist hier die Frage.
Gar keine Ahnung von Filmen. Kannst du helfen, Steven Gätjen?
Ich freue mich so.
Ich starte aber trotzdem mal mit der unglücklichen Ausgangslage, mit der ich in dieses Interview gegangen bin.
Ja.
Weil es ist ja so, Screentime ist im Wertesystem eines Kindes ja mit Gold nicht aufzuwiegen. Also hätte man mir als Sechsjährige gesagt, Stefanie, 100.000 D-Mark in bar oder 2 Stunden Fernsehen. Ich hätte natürlich 2 Stunden Fernsehen genommen, das ist ja klar. Und das auch noch zu einer Zeit, als das Nachmittagsprogramm im deutschen Fernsehen aus der Bonner Runde im Krug zum grünen Kranze und Papi, was machst du eigentlich den ganzen Tag bestand.
Ich kenne nichts davon.
Papi, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das erklärt sich, glaube ich, aus dem Titel.
Ist das ein Porno?
Kommt drauf an, was Papi den ganzen Tag macht.
Ja.
Aber damals wusste man ja noch, was Mami den ganzen Tag macht. Also
ja.
60 Grad Wäsche, Salzzeichen und auf die Rente verzichten. Und da hat man mal nachgefragt und hat mal gezeigt, wie der Vater an der Fräser steht. So. Also, aber selbst dieses Angebot, will ich direkt mal sagen, wurde mir verwehrt, denn wir wissen ja, oder wir wussten zumindest damals, wer zu viel fernguckt, der kriegt viereckige Augen und das gönnt man ja wohl seinem ärgsten Feind nicht. Das und
stimmt.
Schon gerade seinen Kindern nicht, also Fernsehen hatte in meiner Kindheit einen ganz schlechten Ruf. So wie unter der Dusche pinkeln. Also es macht man einfach nur heimlich Fernsehen. Erklärt jetzt nicht ganz die Nullstelle meines cineastischen Lebens, aber
wir sind auch nicht Lebensjahr
schon. Ja, wir sind auch nicht ins Kino gegangen. Überhaupt nicht. Also das hatte bei mir überhaupt keinen Stellenwert. Und da frage ich dich, warum war das bei dir eigentlich anders?
Ich glaube, das war in der Kindheit gar nicht so viel anders. Also wir durften ab und zu Fernsehen gucken, aber nicht viel. Aber ich erinnere mich gar nicht, dass wir so viele Filme geguckt haben als Kinder. Bei mir kam das eher dann als Teenie, als ich dann so einen eigenen Videorekorder
im Ja, guck, Zimmer da fängst du ja schon mal an. Videorekorder im Zimmer, das haben bei uns nur die Schmuddelkinder gemacht.
Na und?
Fernseher im Zimmer?
Ja, hab ich mir Pornos mit aufgenommen.
Schmuddelkinder. Das haben bei uns so die Assis gemacht.
Doch, ich hatte einen Fernseher mit Videorekorder. Ja, nicht als Kind, ja nicht mit 7, aber so mit 13, 14, glaube ich, oder so. Und da habe ich dann super viel Filme geguckt. Und dann hat mein Stiefvater immer dann Filme aufgenommen. Und dann durfte ich die am Wochenende gucken und so weiter. Und dann irgendwann hatte ich natürlich eine Mitgliedskarte in der hiesigen Videothek oder in der DVD-Othek. Oder wie hieß denn das später?
Deothek fände ich gut. Die könnte ich gerade gut brauchen, aber und andere Geschichte. Du wirst es merken.
Da war ich jedes Wochenende unterwegs. Und dann habe ich echt so ab dem Teenie-Alter richtig viel geguckt. Ich habe leider, Steffi, super wenige Zahlen dabei. Was ich gefunden habe, ist zumindest Folgendes. Laut Statistischem Bundesamt sind die Deutschen 2023, das waren die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, im Schnitt 1,13 Mal im Jahr ins Kino gegangen.
1, da war ja sogar ich häufiger.
Ja, und du kennst das, wenn man mit einer vierköpfigen Familie im Kino war, dann weiß man, da konntest du früher aber 2 Wochen nach Lanzarote verfliegen. und es wird ja leider immer weniger ins Kino gegangen. Nicht nur der Preise wegen, sondern natürlich, wenn man zu Hause 12 Abos bei 14 Streaming-Anbietern hat. Wie viele Filme da geguckt werden von Leuten, das kann man tatsächlich nur schätzen. Da gibt es kaum offizielle Zahlen. Ich habe das mal mit einer KI ausrechnen lassen.
Oh.
Mhm, basierend auf Streaming-Dienst-Usern und Abos und durchschnittlicher Watchtime. Und da kam raus, dass die User im Schnitt 10 bis 15 Filme im Jahr gucken könnten, aber die Watchtime bezieht sich auch auf Serien. Also kann ich ja nicht erraten, wer da was guckt. Aber ich habe versucht, härtere Zahlen zu kriegen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft.
Du musst nicht an dir zweifeln. Ich habe das schon in der letzten Ausgabe gesagt, mach dich nicht so klein, du hast das toll gemacht. Ich habe noch was gefunden bei der Uni Jena, und zwar eine Studie dazu, ob Fernsehen wirklich so schlecht ist.
Ja.
Nein.
Gut.
Das macht die Menschen eigentlich schlauer, hat man im Jahr 2023 festgestellt. Diesen Link der Uni Jena, diese Studie, die stelle ich euch in die Show. Mehr muss man ja jetzt auch gar nicht sagen.
Gilt das auch für Horrorfilme? Weil ich bin ja meilenweit vom Filmexpertin sein entfernt, aber ich glaube, ich habe eine kleine Expertise im Horrorgenre.
Du hast eine Riesenexpertise.
Ja. Ich gebe auch gern noch meine Top 3 nachher für alle, die starke Nerven und absonderliche Vorlieben haben. Ansonsten, so sprechen wir noch drüber, was wir gerne gucken, oder hört es bei dir bei Scary Movie 2 auf?
Wir arbeiten uns ja gleich durch die unterschiedlichen Kategorien, und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du da auch deinen sogenannten Senf dazu gibst und auch mal ein bisschen auspackst, dass wir mal ein bisschen in dein Gefühlsleben reingucken können.
Also ich kann,
dass wir leben können wie du, indem wir einfach deine Lieblingsfilme gucken.
Das will wirklich keiner. Ja, dann müsst ihr einfach alles gucken, wo Joaquin Phoenix oder Emma Stone mitspielen oder was mal für einen Oscar nominiert war oder Bud Spencer und Terrence Filme.
Schreibt euch das schon mal auf. Aber es ist ja so, null Plan von Filmen haben ist so ein Stigma, das habe ich mir mal überlegt, vielleicht gar nicht so wenige mit mir teilen. Also ich denke da zum Beispiel auch an den Schwung von Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne vielleicht begrenzt ist, oder an die Mütter kleiner Kinder, die abends höchstens noch kopfüber eine halbe Tüte Flips fallen, aber bestimmt sich nicht noch die Zeit nehmen, 130 Minuten im Leben eines Drogenbosses sich zu verlieren, der lieber eine Frau wäre. Wir schließen hier heute auf jeden Fall Lücken. Und es gibt auch, dass es hier nicht nur für Doofies ist, es gibt natürlich auch wertvolle Informationen für alle, die Filme eh schon lieben.
Ja. Ne? Jetzt geht's los.
Das Flexikon zu diesem Thema wollten wir schon lange machen, und jetzt ist uns der perfekte Gast dazu in die Arme gelaufen. Anne, magst du ihn mal vorstellen?
Stephen Gätjen.
Okay, dann haben wir das. Stephen Gätjen. Muss man nicht viel sagen, mache ich auch gleich noch.
Genau, du hast dich ja, das können wir ja einmal kurz transparent sagen, dass du ihn interviewt hast, und er ist auch heute unser einziger Flexperte in dieser Folge.
Und
weil
du?
Wir uns dachten, ach so, ja, natürlich, und ich. Weil wir uns dachten, wenn man schon Stephen Gätjen hat, wen braucht man denn noch?
Richtig.
Wen braucht man denn noch? Und du hast ihn getroffen, hier in den heiligen Hallen des Norddeutschen Rundfunks.
Ja, wobei man sagen muss, wir haben uns in einem Raum getroffen im NDR, der so in seiner gesamten Gemütlichkeit ein totaler Fremdkörper ist in dieser Institution. Also, wie kann man es beschreiben? Als hätte man...
Das ist ein extra Podcast-Studio?
Ja, also dieses Kuschelstudio, weißt du? Also
das IKEA-Studio.
Es ist so ein bisschen, sieht's aus, als hätte man so einen öffentlich-rechtlichen Raumplaner nach so einer Ayahuasca-Zeremonie gebeten, noch mal kurz was einzurichten. Also sehr bunt und sehr gemütlich. Das Bilder davon posten wir nochmal.
Ja. Ach so. Soll ich den Knopf drücken?
Ich habe ihn erstmal vorgestellt. So.
Er ist das beste Drittel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Und er ist einer der wenigen Menschen, die wir ohne Fremdscham an den roten Teppich stellen können bei den Oscars. Stephen Gittin ist da, das freut mich sehr.
Vielen Dank, Steffi, das ist eine sehr nette Vorstellung, danke dir.
Bist du damit zufrieden?
Ja, total. Ach, das ist ja ein großes Kompliment.
Danke. Naja, und es kommt nochmal etwas da hinzu, dass du mit der beliebtesten Person, würde ich mal sagen, die beim NDR auf der Gehaltsliste steht, zusammen die NDR Talkshow seit neuestem moderierst, Bettina Tietjen.
Die ist Wahnsinn.
Ein Goldstück, oder?
Ja, die ist, ich liebe die. Und man sagt ja so schön, sie scheißt sich nix. Das meine ich ganz positiv. Sie ist ja so furchtlos. Also wie sie die Leute interviewt und fragt und vereinnahmt mit ihrer Persönlichkeit. Es ist beeindruckend. Ich sitze da zeitweise und denke nur so, wow.
Wir freuen uns sehr, dass du mit uns gemeinsam zum Thema Filme auspacken möchtest, dass du dich bereit erklärt hast, obwohl ich überlegt habe, ob du eigentlich Bock hast, darauf immer reduziert zu werden.
Ach, das ist ja nicht reduziert. Ich finde es ja schön, wenn Menschen mir eine gewisses Fable oder eine gewisse Leidenschaft für ein Genre zusprechen. Das ist eigentlich eher ein Kompliment.
Du kannst schon Kompetenz sagen. Das ist in Ordnung.
Ja, Kompetenz. Also ich finde es ja immer so schwierig, wenn jemand sagt, ich bin Filmexperte, ne? Weil ich bin ja kein Experte.
Du hast es nicht studiert.
Ich habe es weder studiert, noch mache ich Filme. Ich bin einfach jemand, der sich das gerne anguckt. Und ich glaube, viel mit Film zu tun hat, weil ich auf Sets schon war und Interviews gemacht habe und bei den Oscars bin. Aber ich sehe es nicht als Reduktion, sondern ich sehe es als Sud vieler Dinge, die ich gerne mache.
Sonst hätte ich auch das Thema gewechselt, da wäre ich offen gewesen. Ja, ich wäre über Mitochondrien oder sowas gesprochen, für mich immer. Zitratzyklus, Nahostkonflikt.
Hätten wir uns bestimmt auch austauschen können, ich hätte eine Menge mitgenommen.
Da war noch optimistisch.
Ach, er ist so humble, ne? Ich finde, der steht da jedes Jahr am Oscar Red Carpet und begrüßt irgendwie Timothy Chalamet und Brad Pitt mit Handschlag und dann ist er trotzdem so humble. Ich glaube, es ist nicht menschenmöglich, Stephen Gittin nicht sympathisch zu finden.
Vor allem diese Frustrationstoleranz, die er am roten Teppich an den Tag legt.
Ja,
davon können wir uns mal ein Scheibchen abschneiden. Ja, ja. Wir zucken ja schon zusammen, wenn wir mal eine Umfrage machen müssen zum Thema, wie oft wechseln sie ihre Bettwäsche.
Ja.
Das können wir schon nicht aushalten. Und dann stehen wir ja jetzt nicht vor Brad Pitt.
Brad Pitt hat noch nie selbst seine Bettwäsche gewechselt.
Obwohl, vielleicht gehen wir das mal Stephen Gittin mit, dass er das mal fragt.
Genau.
Das wäre doch mal,
falls ihm gar
ein Überraschungsmoment.
Einfällt. Genau.
Ich habe mit offenen Karten gespielt. Ich habe dich, Annemarie, als Kino-Expertin gelobet und gepreiset.
Das stimmt ja so nicht. Warum lügst du den armen Mann an?
Und aus meiner Unwissenheit keinen Hehl gemacht. Mhm. Und Stephen Gittin hat es mit Fassung getragen.
Ich finde, das ist ja jedem selbst überlassen. Und wenn ich vielleicht Menschen, die diesem Genre Film nicht so zugetan sind, so ein kleines Fünkchen mitgeben kann, dass sie anzündet, vielleicht den einen oder anderen Film zu schauen, ist ja toll.
Du, ich will lodern, wenn ich hier rausgehe.
Ja, okay. Oh, der Druck ist groß, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben.
Kannst du schon spoilern, ob er es geschafft hat, die Kerze der Filmkunst bei dir beidseitig anzuzünden?
Natürlich!
Ja, ne?
Mich hat man seitdem vom Fernseher gar nicht mehr wegbekommen.
Warst noch dreimal in Wicked, oder?
Kommen wir natürlich gleich auch nochmal drauf.
Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ihr habt mir ja, ihr netten Menschen aus der Flexikon-Redaktion, einen kleinen Fragenkatalog netterweise an die Hand gegeben, an dem ich mich entlanghangeln konnte. Den habe ich pflichtschuldig abgearbeitet. Rubrik 1, Klassiker. Welche sind deine, Anne?
Ich glaube, ich habe ganz viele Klassiker gar nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie man Klassiker definiert. Ich denke, Steven wird es wissen. Ich habe zum Beispiel nie Der Pate gesehen oder Vom Winde verweht. Ich kenne nicht einen Film aus diesem Star Wars-Universum. Da habe ich total viele Wissenslücken. Ich habe, glaube ich, an manchen Klassikern gar kein Interesse. Aber ich bin gespannt, was Steven als Klassiker sieht.
Naja, Steven Gittin unterscheidet zwischen private Klassiker und Klassiker für Millennials.
Ja, ich glaube, dass ein Klassiker für mich nicht Star Wars ist oder Krieg der Sterne, aber für die Millennials, sondern für mich ist ein Klassiker Casablanca, Lawrence von Arabien, Ben Hur, Spartacus, ne? Also weil, oder okay. Dick und Doof, ne? Weil das ist, sind natürlich Filme, die mein Vater uns sozusagen, oder Buster Keaton, das ist für mich ein Klassiker, weil das relativ weit zurückliegt und auch noch eine andere Art des Filmemachens zur Grundlage hatte. Krieg der Sterne ist moderner, weil es natürlich mit digitalen Effekten und Situationen funktioniert hat, aber jetzt für Millennials natürlich auch ein Witz, weil die mittlerweile mit Film und Dingen visueller Art und Weise aufwachsen, die einen Riesenunterschied machen.
Ich hätte jetzt gedacht, ein Klassiker macht aus, dass er nicht alt wird.
Also das ist sicherlich ein Teil der Definition, dass man sagt, dass du einen Film immer wieder gucken kannst. Ich glaube nur, dass, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal E.T., E.T. ist, glaube ich, ein Film für meine Generation, der so wahnsinnig viele Dinge mit sich bringt. Ne? Nummer eins, dieser süße E.T., also als Figur, diese Geschichte, die dahinter steht, diese klassische Heldenreise von den kleinen Kindern, die es schaffen, sich über die Erwachsenenwelt hinwegzusetzen, um was Gutes zu tun. Das haben ja auch die Goonies gemacht. Das ist ja auch Teil von Stand By Me. Aber wenn du ihn vielleicht in den Kontext dessen setzt, was Kinder momentan gucken können, ist natürlich die Figur E.T. mittlerweile ja outdated, weil es einfach zu langsam ist. Ne? Mhm. Also es gibt Filme, die habe ich romantisiert, die finde ich immer noch geil. Aber wenn ich mir die jetzt angucke mit dem Wissen oder mit dem Sehwissen, was ich jetzt habe, sind die nicht mehr so cool. Zeitloser Klassiker wäre für mich James Bond Goldfinger.
So, Steffi, ich habe noch nicht einen James Bond Film geguckt, dafür aber alle Austin Powers Filme. Und ich schäme mich nicht.
Kennst du diese Szene aus Austin Powers, wo sie im Whirlpool sitzen und sie sagt zu ihm, wie kannst du vor mir furzen? Und er sagt so, ach so, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du an der Reihe bist.
Ja,
das ist doch gut,
es
oder?
Es ist eine Art Humorklassiker.
Und James Bond, ich finde James Bond ja auch irgendwie gut, aber ich verstehe das nie. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich glaube, man muss es auch gar nicht richtig verstehen. Und es spricht nicht alle meine Interessensgebiete an. Also bei James Bond geht es ja um Autos, um Pistolen, so Dolche, die so aus orthopädischen Schuhen rauskommen und so dickbusigen Frauen, die aus Gewässern rauskommen. Ja. Und das sind ja jetzt alles nicht so meine Kerninteressen. Also ganz offensichtlich wird da ein anderes Geschlecht angesprochen. Da werden Stereotype bedient und da
fühlst du dich nicht abgeholt.
Nimm mich nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe auch so ein Ding, fällt mir gerade auf, bei James Bond mit so Filmreihen allgemein, also Fast and Furious, die Harry Potter Filme, Mission Impossible.
Hast du Fast and Furious gesehen?
Nein, eben nicht. Also ich habe, also ich finde, mich interessieren diese Reihen nicht. Die einzige Reihe, glaube ich, die ich jemals geguckt habe, ist die Hexalogie von Herr der Ringe und der Hobbit. Die Hexalogie, also die drei Herr-der-Ringe-Filme und die drei Hobbit-Filme, ist ja auch eine Reihe. Aber es ist die einzige Reihe, die ich gesehen habe. Aber diese ganzen James Bond, Mission Impossible, ich glaube, ich habe aus Versehen mal einen Fast and Furious-Film gesehen.
Weiter geht's mit Filmen, die man gesehen haben sollte oder wenigstens wissen, dass man sie gesehen haben sollte, um einen guten Eindruck zu machen. Bitteschön.
Ich glaube, was immer ganz gut zieht, ist, es gibt ein Filmjahr, das ganz besonders raussticht. Und das ist das Jahr 1994, weil in diesem Jahr so viele Filme rausgekommen sind, die viel fürs Kino getan haben. Also es war Forrest Gump mit Tom Hanks, es war Pulp Fiction von Quentin Tarantino, es war Leon der Profi mit Jean Reno von Luc Besson, die alle in einem Jahr rausgekommen sind. Das kann man sich heute sogar nicht mehr vorstellen, die so unterschiedlich die Leute begeistert haben, in Zukunft ins Kino zu gehen. Das Kartell mit Harrison Ford. Also das ist, glaube ich, so etwas. Und ich glaube, was immer ganz cool ist, um mit dem vorgegaukelten Filmwissen, das man vielleicht nicht besitzt, zu glänzen, ist, wenn du nicht immer die Klassiker nimmst. Ne? Also wenn du sagst, ja, ich habe Star Wars, das ist super, oder der Terminator oder Avatar, sondern wenn du dir so kleine, feine Sachen raussuchst, das finde ich immer ganz spannend.
Du hattest auf deiner Liste auch Der bewegte Mann, das hat mich gewundert.
Der ist aus dem Jahr 1994.
Ach auch?
Ja, also auch weil das ist ein so starkes Kinojahr, und Der bewegte Mann hat ja enorm viel fürs deutsche Kino zu dem Zeitpunkt gemacht. Ne? Also hat die Karriere von Sönke Wortmann, sag ich mal, in andere Sphären gehoben, hat Til Schweiger zum absoluten Superstar in Deutschland gemacht. Der war ja, es ist, glaube ich, eine Comic-Verfilmung von Ralf König. Mhm. Also, ne, das waren ja alles Komponenten, die man in der Art und Weise noch gar nicht auf der Uhr hatte. Aber Der bewegte Mann gehört auch in dieses Filmjahr mit rein.
Was ist eigentlich mit der nackten Kanone? Kann man das sagen, dass man das gerne geguckt hat?
Ja.
Ah, cool.
Es gibt meine Lieblingsszene aus Die nackte Kanone.
Sag es.
Wie Leslie Nielsen ins Restaurant reingeht, um Priscilla Presley zu treffen. Und sie beide sitzen am Tisch, haben ein Date und schmachten sich so ein bisschen an. Und dann sagt der Pianospieler, der direkt neben sitzt, Sergeant Drabin. Und ich weiß gar nicht, wie sie ist. Schön, wenn man so nette Leute wieder sieht. Und dann sagt Priscilla Presley, Sam, spiel noch einmal unseren Song. Also in Anlehnung an Humphrey Bogart. Und er sagt, natürlich Miss. Und fängt an so, und dann singt er,
die Hexe ist tot, die Hexe ist tot.
Und er so, und dann sagt Sergeant, nein, nein, den anderen Song, bitte, den anderen Song. Das ist so geil.
Also, haben wir doch noch was gefunden.
Ja, ey, Nackte Kanone ist genau, aber weißt du, was ist, und da habe ich Angst vor, ist ja neu verfilmt worden, Nackte Kanone.
Wirklich?
Ja, mit Liam Neeson in der Hauptrolle, kommt jetzt irgendwann in die Kinos.
Das wusste ich nicht. Zwei ältere Herrschaften erzählen die besten Witze der 90er nach, ihr wart live dabei.
Aber das wusste ich nicht, dass das neu verfilmt wird, das wollte ich auch nicht.
Ich habe mir den Trailer angeguckt.
Scheiße,
ich habe mir den Trailer angeguckt. Ja. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, aber ich bin da anspruchslos. Ich nehme jedes Humorangebot dankend an.
Okay.
Anna, hast du auch so eine enge Verbindung zum Filmjahr 1994?
Mir war gar nicht bewusst, dass die alle 94 kamen, aber da war ich ja 11. Also ich kenne natürlich Forrest Gump und Der bewegte Mann und so. Also ich habe die alle geguckt, aber keiner davon zählt jetzt zu meinen Lieblingsfilmen. Aber ich finde es krass, wenn man bedenkt, weil jetzt finde ich, hat man das schon oft, dass man denkt, es kommt nur noch Scheiße raus, dass damals diese ganzen Filme, die Steven gerade aufgezählt hat, in einem Jahr kamen, alles Filme, über die man heute noch spricht oder die man heute noch kennt oder die so ein bisschen halt, wie er sagt, zu den Klassikern gehören, das finde ich krass.
Die Liste der Filme, mit denen man einen guten Eindruck macht, die kopieren wir euch in die Shownotes, das ist doch ganz klar. Und ihr könnt uns jederzeit buchen, also Steven und mich, wenn wir nochmal die besten Witze aus
nachspielen.
Wir treten für einen schmalen Taler, treten wir auf jedem Schützenfest auf.
Ah, da sprichst du nur für dich. Ich glaube, Steven Gätchen kann auch einen breiteren Taler nehmen, Steffi.
Keine Flexikon-Folge übers Kino, ohne unser jüngstes gemeinsames Trauma aufzuarbeiten, Annemarie. Also wir waren ja offen für eine neue Leidenschaft und wir dachten, die finden wir im Musical-Film. Der Plan ist mit Wicked bekanntermaßen nicht aufgegangen. Das habe ich auch Steven erzählt.
Okay.
Und ich sag mal so, da ist eine Tür zugegangen. 2:40 waren hart, und zwar für uns beide, und wir wussten es nach den ersten 2 Sekunden. Inwiefern ist eine Oscar-Nominierung ein Qualitätsmerkmal? Oder sag mir, guck dir das mal an. Hast du ihn ganz gesehen?
Ich habe Wicked ganz gesehen, weil ich mir ja grundsätzlich alle Oscar-nominierten Filme in der Vorbereitung für die Oscars anschaue.
Was dich von der Academy unterscheidet, wie ich neulich.
Obwohl die Academy jetzt ein neues...
ist jetzt verpflichtet worden.
Ja. Zu Recht. Das Qualitätsmerkmal, this is an Oscar-nominated movie, ist nicht ein Qualitätsmerkmal, nach dem man sich richten sollte, um den Film zu gucken. Ich finde, wenn ein Film wie Anora von Sean Baker, der ja mehrere Oscars bekommen hat, ausgezeichnet wird, sollte es Motivation sein für Menschen, sich auch so einen eher kleinen Independent-Film anzugucken. Das finde ich ja toll. Wicked, also ich sag's mal so, du und deine Kollegin, ihr hättet ja von vornherein wissen können, auf was ihr euch einlasst. Also was ich wichtig finde ist, wenn das Prädikat Oscar nominiert oder Oscar ausgezeichnet auftaucht, finde ich, kann man sich das schon mal angucken, aber man sollte trotzdem darauf achten, ist es ein Film aus einem Genre, in einer Richtung, in einer Länge, den ich mag. The Brutalist zum Beispiel hat einen Oscar gewonnen mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Der Film ist noch länger als Wicked. Ich glaube, der ist 3:40 und eine Katastrophe für mich.
Also du meinst, man ist da als Konsument auch ein bisschen in der Hohlschuld.
Ja.
Ja. Weißt du, weil ich habe gedacht so, mein Gott, wir haben 2025, die werden da doch wohl nicht die ganze Zeit singen wie 1960. Doch.
Ja, klar. Wenn du dich auf ein Musical einlässt, musst du auch schon Musical mögen. Ne? Also es ist genauso wie, ich mag keine Horrorfilme. Wenn ich einen Horrorfilm gucke, muss ich mich da sehr quälen, weil ich das, meine Synapsen, die paar, die ich noch habe, verstehen nicht, dass das, was da passiert, nicht auch in Wahrheit passieren könnte.
Hätte ich das rausschneiden sollen, Anne? Ich wusste, also mir ist schon während des Interviews das Blut in den Adern gefroren, weil ich wusste, dass sich das wahnsinnig enttäuschen wird, diese Information, dass ihr mal nicht mal zusammen schönere Horrorfilme gucken könnt.
Irgendwie schon. Aber ich hinterfrage ja auch selber manchmal, warum, also ich glaube, da könnte man nochmal eine komplette Flexikon-Folge zu machen, warum Menschen überhaupt gerne Horrorfilme gucken. Also warum man sich freiwillig gibt, dass man nicht hingucken kann, dass man schlecht schläft, dass man sich erschrickt und so. Da gibt es ja wissenschaftliche Abhandlungen zu. Und was da genau bei mir irgendwie fehlgeschaltet ist, frage ich mich inzwischen auch seit 30 Jahren. Es ist nicht so, als könnte ich nicht verstehen, dass die meisten Menschen nicht gern dabei zu gucken, wie jemand vom Teufel besessen sich bei lebendigem Leibe mit so einem Apfelmesser die Augen rausschneidet. Aber ich lieb's.
Magst du jetzt noch deine 3 Lieblingshorrorfilme sagen?
Ja, darf ich auch 5?
Ja, klar.
Strange Darling, den habe ich gerade nämlich erst gesehen, der ist, glaube ich, auch noch nicht so alt, 2 Jahre alt oder so, richtig guter Film. Speak No Evil, da gibt es 2 Versionen von, einmal das dänische Original und so eine Nachverfilmung aus den USA. Das dänische Original, das ist richtig krank, wirklich. Dann eigentlich fast alle Filme von Jordan Peele, das ist so der beste Horrorfilmregisseur, den es gerade gibt. Am besten sind Get Out und Us, möchte ich euch empfehlen. Funny Games ist ein Horrorfilm-Klassiker, den kennst vielleicht auch du.
Den Titel habe ich schon mal gehört, ja.
Der ist wirklich gut. Ich würde auch gerne mal Karneval mit dir zusammen als die beiden Protagonisten von Funny Games gehen. Kannst
Na,
du da mal
schließt sich doch ein Kreis. Es treffen sich doch unser beider Interessen.
Und da Killing of a Sacred Deer mag ich auch mit Nicole Kidman. Der war auch richtig geil krank.
Gut, wir gehen weiter im Text. Und zwar,
danke, dass ich das loswerden durfte.
Schließt das nächste Take an, die Erfahrung an, wenn der Film eine einzige Enttäuschung ist.
Jetzt hätte ich bei The Wicked, ich glaube, dem Publikum lieber die Fußnägel geschnitten, als mir das komplett durchzugucken. Ist es okay zu gehen, wenn man keinen Bock mehr hat? Ja. Oder findest du das anmaßend?
Also ich finde, man muss sich immer überlegen, wie viel Arbeit steckt in so einem Projekt. Ne? Also das heißt, ein Film in der Genese mit den Menschen, die daran arbeiten, braucht zwischen Idee und Fertigstellung zwischen 3 und 5 Jahre. Das heißt, ich finde es schon wichtig, wertzuschätzen, was da passiert. Was ja nicht heißt, dass man es alles gut finden muss. Ich finde, das Ultimo ist rausgehen aus dem Film. Ne, das ist schon eine Ansage. Ich finde danach sagen, ich kann diesen Film nicht weiterempfehlen, weil ich den echt schlecht finde und der nicht mich entspricht, ist völlig legitim. Also insofern kannst du schon rausgehen.
Jetzt hast du schon gesagt, ich hätte mich besser informieren sollen. Das ist soweit angekommen und das finde ich auch gut, wenn man mal streng mit uns spricht. Gibt es denn ansonsten so Anhaltspunkte, wenn ich so ein Plakat sehe? Das ist natürlich ein bisschen schwer, wo ich sagen kann, das könnte ein guter Film sein, egal. Persönlicher Geschmack ist noch eine andere Frage. Oder wo du sagst, oh, da Red Flags ohne Ende, also da vielleicht die 8 Euro lieber für ein Getränk investieren.
Ja, ich finde es immer problematisch, wenn es anfängt, auf Plakaten zu wimmeln von den ausführenden Produzenten von, und du liest den Filmtitel und hast so, what? Das ist wie kennst du diese Werbung noch für die Zahnpasta, wenn da steht, ich als Zahnarztfrau.
Empfehle.
Ja, also warum steht da Zahnarztfrau? Ich weiß manchmal nicht, ob das in der Werbung nicht auch eine Veräpplung des eigenen Genres ist. Aber also wenn angefangen wird, mit etwas zu werben, was du überhaupt nicht in den Kontext passt, dann würde ich schon in der Sekunde so ein bisschen zusammenzucken. Das ist so, als wenn du ein Auto kaufst und da steht jemand und du siehst dieses Schrottding und dann sagt jemand, wissen Sie was, wer schon mal in diesem Auto gesessen hat? Und du sagst so, ja, keine Ahnung, Helmut Schmidt. Heißt das jetzt, das Auto fährt besser oder schneller oder?
Verstehe. Ne? Gut, also wenn ich jetzt da so stehen würde und für den nächsten Musical-Film meinen Daumen hochgeben
dann
würde.
Dann wüsste ich, wenn Steffi da steht, ich gehe definitiv nicht in den Film. Oder ich gehe gerade rein.
Ja, kann ja auch ein Anhaltspunkt sein, dass man sagt, das ist für mich einfach ein Erlebnis, einen schlechten Film zu sehen. Das geht ja auch.
Wenn ich dich in einem Radiospot höre und sage, ich, Steffi, als Musical-Fan, liebe Wicked.
Als Frau von einem Musical-Fan,
liebe Wicked. Dann würde ich sagen, warte mal, Steffi, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, hast du was ganz anderes erzählt.
Aber Steffi, ich würde jederzeit wieder tatsächlich mit dir in einen Musical-Film gehen, weil ich das so genossen habe, wie du jedes Mal, wenn wieder jemand angefangen hat zu singen, was wirklich sehr oft war, kraftlos auf meiner Schulter zusammengebrochen bist. Das hat unserer Freundschaft Zärtlichkeit und Tiefe geschenkt.
Ja. Jetzt eine Frage, da wusste ich schon die Antwort, die wird gar nichts mit mir machen. Es geht ums Thema SchauspielerInnen und RegisseurInnen. Also ich habe Steven gefragt, das habe ich so von euch mitbekommen.
Du liest das auch gerade so richtig mit toten Augen vor.
Welche SchauspielerInnen oder RegisseurInnen stehen für Qualität?
Ja, ich glaube schon, dass es SchauspielerInnen gibt und auch RegisseurInnen, die ein Händchen haben für tolle Stoffe. Das heißt natürlich nicht, dass es immer ein Hit ist. Ne? Aber ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass es Menschen dieses Genres gibt, die auf jeden Fall das Risiko eingehen, vielleicht auch mutig genug zu sein, einen Film zu machen, der vielleicht nicht die Qualität hätte ohne deren Zutun und der mich reizen würde als jemand, der Kino gerne mag.
Du kannst Namen nennen.
Ja, also ich finde, es gibt ganz tolle, ein Leonardo DiCaprio oder ein Daniel Day-Lewis sind auf jeden Fall Leute, bei denen ich weiß, dass die ganz genau gucken, was sie machen und ganz viel Input leisten und ganz viel Energie rein investieren, um aus dem Projekt etwas Tolles zu machen. Bei den Frauen sicherlich eine Julia Roberts, die einfach über die Jahre gezeigt hat, was sie kann, wenn man sich mal anguckt, von Mystic Pizza über Pretty Woman bis zu den letzten Projekten, wo ich immer sage, das ist was Spannendes. Auch ein George Clooney ist jemand, den ich für sehr cool halte. Jennifer Lawrence. Also ich finde, das sind immer Leute, die man sich gerne anguckt. Auch eine Natalie Portman, auch wenn die natürlich switcht zwischen Superheldenfilm und ein bisschen Black Swan. Sean Baker, der das Independent-Film-Genre liebt und lebt und mit Anora jetzt den Gewinner der Oscars gemacht hat, kann man sich alles angucken, weil das einen auch so ein bisschen provoziert und aus der Reserve lockt. Christopher Nolan ist das Maß aller Dinge, glaube ich, mit Oppenheimer, aber auch mit Tenet oder mit Inception oder Interstellar. Eine Greta Gerwig, die mit ihrem Mann tolle Drehbücher schreibt, auch unter anderem für Barbie. Ich meine, die hat aus einem Kultspielzeug, das ja auch sehr angefeindet wurde, zu Recht, weil es ein völlig falsches Frauenbild suggeriert hat in Kinderzimmern weltweit, einen Film gemacht, der genau das meiner Ansicht nach in vielerlei Punkten auf rechts dreht.
Kanntest du die ganzen Namen?
Ja, fast alle, würde ich, glaube ich, sagen.
Das ist schön.
Das bedeutet noch lange nicht, dass ich all diese Filme gesehen habe, die diese Menschen gemacht haben. Hast du eine aktuelle Nachricht reinbekommen oder ich? Hat Steven dir geschrieben? Habt ihr Nummern getauscht? Sei ganz ehrlich, bitte. Hast du wirklich die Nummer von Steven
Gätchen? Nein, ich habe nicht die Nummer von Steven Gätchen. Es ist Sabine. Meine Güte.
Liebe Grüße.
Die will was wissen für ihre Elternabendpräsentation. Da gebe ich gute Inspirationen. Da kenne ich mich aus. Das ist meine Welt. Wie man durch so einen Elternabend führt. Meine Moderationskarriere, die gipfelt in der 10C.
Bist du der Steven Gätchen der Elternabende?
Mhm. Dann kannst du mich mal sehen.
Ich kann nicht mehr.
Ist noch keiner rausgegangen bei mir. Ist auch noch keiner eingeschlafen.
Aber Steffi, ich glaube, auf einen Namen eines Schauspielers können wir uns, glaube ich, einigen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du von dem auch schon viele Filme oder mit
schon mal gehört hast.
Nein, dass du mit dem auch schon viele Filme gesehen hast, und zwar Leo DiCaprio. Ich finde, der ist wirklich so, ich kenne kaum einen schlechten Film, wo der mitspielt. Ich glaube, ich habe fast alle gesehen, außer Celebrity. Das ist mein absolutes Highlight. Hast du das mitgekriegt mit der Geburtstagstorte, die Musikerin Sabrina Carpenter zum 25. Geburtstag bekommen hat?
Das stand da drauf, du bist jetzt zu alt für Leonardo DiCaprio.
Da war so ein Bild von Leo DiCaprio, wo er weint. Ihre Freundin haben ihr das gesteckt. Und darunter steht, please don't turn 25. Das finde ich so lustig. Ja.
So, ja. Wenn man im Baumarkt ist oder im Plattenladen oder in einem Geschäft für Trekking-Rucksäcke oder Turnschuhe, dann ist man immer so ein bisschen der Dödel. Da wird gerne auf Augenhöhe diskutiert über Camelbags oder Isomatten oder weiß ich nicht, was gibt's so im Baumarkt.
Was ist ein Camelbag?
Das ist dieses Ding, wo was zu trinken drin ist.
Guck, du kennst dich doch aus.
Okay. Ja, aber ich könnte jetzt nicht die unterschiedlichen
Camelbags. Ist das wie ein Flachmann?
Es ist wie ein Flachmann, nur mit Wasser.
Mhm.
Und mir geht das ja beim Film ähnlich. Also das Thema ist für mich ähnlich belastet, weil ich keine Ahnung habe. Mir fällt übrigens gerade ein, wo ich gerade drüber rede, ich habe ja zweimal die Eröffnung des Filmfests Schleswig-Holstein moderiert.
Ja,
nicht, dass
weiß.
Mir das hier heute noch auf die Füße fällt.
Meinst du, es wird bei den zwei Malen jetzt bleiben?
Ja, es ist sowieso schon, aber ja, gut. Liebe Grüße.
Gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, da waren nämlich auch so viele Leute mit so viel Ahnung und ich habe immer das Gefühl...
Hattest du Hochstapler-Syndrom?
Imposter-Syndrom. Nee, also ich könnte ja auch für eine Krankenkasse durch eine Gala führen, wenn ich das richtige Kleid anhabe. Dafür muss ich mich ja nicht mit den Abrechnungsmodalitäten...
Liebe Krankenkassen, sehen Sie das als Angebot?
Absolut. Das war auch im Großen und Ganzen ganz gut, aber vorne ist immer einer eingeschlafen, den habe ich immer ermahnt. Wie dem auch sei, bei diesem Filmfest zum Beispiel, da hatte man halt auch das Gefühl, Filme werden halt immer so technokratisch bewertet. Nach Kameraführung, nach Schnitt, nach Ästhetik, nach Schauspielkunst. Deshalb habe ich es ihm gefragt, welche Rolle spielt denn eigentlich das Herz? Was ist denn mit dem Herz für dich?
Die größte Rolle. Ja? Ich bin total emotionaler Filmegucker und auch Bewerter. Also wenn mich ein Film catcht, und das kann auch ein Actionfilm sein, wie The Raid, wo sich irgendjemand von unten nach oben durch ein Hochhaus prügeln muss, wenn der irgendwas in mir catcht, ne? Also ich sag's mal so, ich war mal mit einem sehr guten Freund in einem Film, der hieß Armageddon. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Es ist ein Endzeitfilm mit Bruce Willis, Ben Affleck.
Er sagt mir was, aber glaube nicht, dass ich auch nur einen Blick reingeworfen habe. Ich will ehrlich sein.
Ist jetzt nichts Großartiges.
Ich erinnere mich daran.
Genau. Und Ich bin in diesen Film reingegangen, weil ich wusste, was mich erwartet. Ich habe gesagt, es wird knallig, es wird bunt, es geht um eine absurde Geschichte. Sie landen auf einem Meteoriten, um den zu zerstören, bevor die Erde trifft. Mein Freund ist reingegangen in diesen Film und dachte, er lernt jetzt was über das Universum und das Weltall und wie wahrscheinlich es ist, dass die Erde von einem Meteoriten getroffen wird. Er kam raus und hat über den Film total geschimpft. Ich bin rausgekommen und gesagt, wunderbar. Genauso mit meinem Bruder, Independence Day geguckt. Ich weiß noch, ich bin reingegangen, Will Smith von Roland Emmerich. Wir kamen raus aus diesem Film mit unseren amerikanischen Freunden und wir fanden ihn total scheiße. Und dann haben die gesagt, ja, aber es ist doch total geil. Area 51, es greift alle Themen auf, über die ganz Amerika diskutiert. Gibt es außerirdisches Leben? Dann sind wir direkt wieder in den Film gegangen. Und mit dem Blick habe ich wieder eine ganz andere Emotion gehabt. Also Emotionalität ist das A und O.
Und Erwartungsmanagement vielleicht genau. Auch.
Runterschrauben. Ne? Ja, genau. Also ich sag mal, wenn du Musical nicht magst, gehst du ja rein und sagst, ich mag's grundsätzlich nicht, ich lasse mich aber mal überraschen. Wenn du aber sagst, oh Gott, 2 Stunden 40 singen die ganze Zeit. Ich weiß genau, wie du, ich konnte, wie heißt denn hier die Hauptdarstellerin, die dünne, blonde, kleine Ariana Grande.
Ariana Grande.
Boah, ja. Das war für mich.
Für mich war es auch ehrlich gesagt schwer. War's
für mich echt schwierig, weil ich hab's. Aber sie spielt es ja so.
Sie macht es toll.
Aber ich konnte es nicht mehr.
Wie lieb, dass ich hier Ariana Grande nochmal Mut zuspreche. Ich denke, das wird dir gut tun, dass ich auch nochmal gesagt habe, dass sie es sehr toll gemacht.
Ich glaube übrigens, dass wir beide, also ich glaube, ja. Es hat noch nie jemand so viel Anti-Werbung für einen Film gemacht wie wir für Wicked. Und ich glaube, wir können auf kein Ariana Grande-Konzert mehr gehen. Da werden wir lebenslanges Hausverbot haben.
Du guckst die Filme auch auf Englisch, ne?
Ja, aber ich finde, dass ich gucke Filme nur im Original ein absoluter Arschlochsatz ist.
Also es ist halt Stromberg. Oder der Bergdoktor.
Ja, Stromberg gucke ich auch im Original, ja.
So, Frage an den Experten. Lieber Steven, muss man manche Filme eigentlich auf Englisch gucken oder geht auch synchronisiert?
Egal.
Ist egal.
Ja, weil.
Wie ist egal? Also Millionen von Studentenpartys sind jetzt quasi Unterhaltungsfilme.
Ja, aber das ist diese klassische Diskussion, das ist für mich so ein Schmuh. Ne, dieses so, ja, ich gucke Filme nur und Serien nur im Original. Ja, guck sie. Wenn du das kannst, guck sie. Das ist doch toll. Ne? Also, du hörst die Originalstimme von den Schauspielern und Schauspielern, kriegst auch eine andere Atmosphäre mit. Aber das ist ja Bullshit. Also, am Ende muss sich der Film ja und die Story packen. Deutschland ist ja ein Synchronisationsland. Das ist ein ganzes Genre mit unfassbar tollen Menschen, die da arbeiten. Und wenn du dir zum Beispiel alte Terence Hill und Bud Spencer Filme anguckst, ist die Synchronisation besser als der Original.
Oh, das habe ich auch schon mal gehört.
Mhm. Da kommen so Dialoge zustande, die, glaube ich, im Original nie zu hören waren.
Hast du, Papi, was machst du den ganzen Nachmittag auch im Original geguckt früher? Nee, wie hieß der? Wie hieß die Serie?
Ich durfte es ja nicht gucken. Ach, also ich habe es ja bestimmt mal geguckt, aber später erst, als ich erwachsen war, als ich den eigenen Fernseher hatte, als ich ausgezogen bin.
Ja.
Ja. Gibst du Steven denn da recht?
Ja, also ich gucke gerne englischsprachige Filme im Original, aber ich finde, viele Sachen sind wirklich gut synchronisiert auf Deutsch. King of Queens, Alf, wahrscheinlich meine ich da aber auch hauptsächlich Serien, die man vielleicht auf Deutsch angefangen hat zu gucken irgendwann mal, weil die halt im Fernsehen liefen und dann will ich mich auch nicht umgewöhnen, dann habe ich mich so an die deutschen Stimmen gewöhnt. Aber es stimmt schon, die deutsche Synchronisation ist generell extrem gut. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, weil auch da schraubt künstliche Intelligenz ja gerade an einem kompletten Berufsstand und das fände ich ganz schlimm, wenn Synchronisation von KI generiert wird. Das fände ich ganz schrecklich.
Ist Bud Spencer und Terence Hill im Original eigentlich italienisch?
Gute Frage. Ja, bestimmt, oder ne? Gute Frage.
Da habe ich auch mal eine gute Frage gestellt. So, google das raus. In der Zwischenzeit rede ich über etwas, was euch betrifft, wenn ihr vielleicht Eltern seid. Das ist ja so, in den ersten 6 Monaten des Lebens eines Kindes geht man noch fest davon aus, dass dieses Kind in seinem Leben weder Kristallzucker noch Elsa und Anna kennenlernen wird. Aber es ist so, irgendwann hat einen dann doch die Realität am Schlafittchen und das Kind wünscht sich einen Bob, der Baumeister-Schlafanzug, und löffelt schon vor dem Frühstück so ein kleines Steak oder so oder ein kleines schokoladiges Frühstückchen schon mal vorweg. Und so ähnlich ist das ja auch mit dem Filmkonsum. Irgendwann will man ja vielleicht sogar auch mit den Kindern mal was gucken. Und es gibt bei den Streaming-Anbietern viel Material, das kommt direkt aus der Hölle. Ich glaube, das wird auch alles mit KI gemacht. Da gibt man in die KI ein Pferd, Fahrzeug, das sprechen kann, Haustier mit Superkräften, vielleicht noch so Hexe und dumme reiche Eltern und noch irgendein Wesen, das aus einer Smartwatch ins echte Leben zieht. So, und fertig ist die erste Staffel. So einfach ist das. Es gibt aber natürlich
klingt
auch...
Klingt ehrlicherweise nach einer Serie, die ich interessant fände. Aber gut.
Da kann ich dir ein paar Empfehlungen geben, ey. Es gibt allerdings Ausnahmen. Ich finde zum Beispiel ich bin ein großer Fan von Hotel Transylvanien. Also die ersten beiden Teile kann ich jedem, auch wenn er schon erwachsen ist, wirklich ans Herz legen. Ich glaube, die sind auch gemacht von Adam Sandler. Hier kommen die Kinderfilme, die Stephen Gettchen bedingungslos empfiehlt.
Ich finde, dass Pixar jahrzehntelang ganz viel richtig gemacht hat aus dem Hause Disney, angefangen von das große Krabbeln über oben, über alles steht Kopf. Ich finde, die haben, findet Nemo, ich finde, die haben viel richtig gemacht in der Art und Weise, wie sie eine Geschichte erzählen, sodass du und ich und jüngere Generationen gleichzeitig parallel an unterschiedlichen
Lebensabschnitten
in unterschiedlichen Sequenzen Spaß haben. Mhm. Und wir nehmen alle etwas von uns mit. Ich finde das skandinavische Kino ganz, ganz toll. Vor allem im Kinderbereich, weil ich finde, dass sie Kinder viel respektvoller und erwachsener behandeln. Und damit meine ich nicht, dass man Kinder erwachsen behandeln muss, aber dass man sie respektieren sollte.
Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe. Und da erzählen die ganz tolle Geschichten. Es gibt einen Film, den kann ich allen nur empfehlen. Der nennt sich Dr. Proctors Pupspulver. Ein großartiger Film. Ganz, ganz toller Film. Oder ein Animationsfilm, auch basierend auf einem dänischen, Kinderbuchautor, Die unglaubliche Reise der Riesenbirne. Mhm. Weil ich finde, den großen Fehler, den wir ja ganz häufig machen, ist so, ach, das verstehst du noch nicht. Mhm. Und es geht ja nicht darum, dass die es nicht verstehen, sondern es geht ja darum, Parameter zu setzen. Also, dass es eine freiwillige Selbstkontrolle gibt, finde ich auch richtig, weil es zeitweise um Inhalte geht oder in der Art und Weise, wie es dargestellt wird, die nichts für Kinder sind. Aber Kinder verstehen ja Themen wie Leben, Tod, Gemeinschaft, Freundschaft, nett sein, böse sein, noch viel besser als wir, weil sie viel unbedarfter und nicht so intrigant sind wie wir Erwachsenen. Die unendliche Geschichte ist ja auch noch ein Klassiker von Wolfgang Petersen, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ich bin ein Riesenfan von Die Goonies, ich bin auch ein Riesenfan von Stand By Me, weil das Geschichten sind, die mich natürlich berührt haben, auch als Kind, ne, draußen zu spielen, Dinge zu machen. Stand By Me, diese ersten Abenteuer, die du erlebst, von zu Hause weglaufen, auf einmal siehst du dich Älteren gegenüber. Ganz, ganz tolle Filme gibt's da.
Ja, und was war es bei dir, Anne? Was hat dich geprägt?
The Shining und Haus der Vergessenen.
Siehst du?
Ja, ich kann mich wirklich nicht mehr so richtig gut... Also doch, das letzte Einhorn. Das habe ich mit meinem Bruder früher immer geguckt. Das war so ein Kinderfilm, der mich... Also ich weiß auch, dass wir dabei Angst hatten, weil doch dann irgendwann dieser brennende Feuer... Bulle da ist, und ich weiß auch, dass ich immer irgendwo ganz doll weinen musste. Ich denke mal, das Einhorn stirbt, will ich spoilern, vielleicht kennt jemand das letzte Einhorn noch nicht. Aber dann gibt es ja diesen The Last Unicorn Song da, und so, das hat mich irgendwie voll emotionalisiert, und die unendliche Geschichte tatsächlich auch. Ach so, im Hof.
Das macht
noch gerne.
Das macht doch nichts. Das war ein regionales Produkt, oder?
Dick und Dolly.
Ja. Und bei Dick und Dolly? Wer ist Dick und Dolly?
Na, das sind die Mädels vom Imhof.
Ach, so heißen
die. Oh Gott. Wow. Hast du nie die Mädels vom Imhof? Wir machen uns mal einen schönen Abend. Das möchte aber. Da gucken wir, es gibt drei Teile mit Dick und Dolly, und dann gibt es noch die richtig schlechten anderen drei Teile mit den Zwillingen, wo Horst Janson mitspielt. Und die Zwillinge, weil sie Zwillinge sind, sagen sie immer ganz witzig nicht Fati zu ihm, sondern die eine sagt immer Fah und die andere sagt Ti.
Oh Gott, ich muss mich übergeben.
Ja,
aber manchmal ist es auch ganz gut, dass meine Eltern mich von sowas ferngehalten haben. Vielen Dank an dieser Stelle.
Mich macht's traurig.
Und auf diesen Film hier freut sich Stephen Gettchen als nächstes.
Also ich bin ein riesen Mission Impossible Fan der Reihe von und mit Tom Cruise. Da gibt es jetzt den zweiten Teil, der heißt Dead Reckoning Part 2, weil die Figur, die über, ich glaube, 8 Filme mittlerweile aufgebaut wurde, von Tom Cruise, Ethan Hunt, glaube ich, danach in den Ruhestand geht. Und ich bin gespannt, wie es aufhört.
Ich dachte, er wurde eher von der kosmetischen Industrie aufgebaut, aber er macht überhaupt gar nichts mit mir. Also nichts. Also Steven, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, diese Information. Aber mit mir macht das gar nichts, mit dir auch nicht.
Ne? Nee, ich glaube, noch nie Mission Impossible gesehen. Aber viel Spaß.
So, ich habe natürlich auch die Aufträge erledigt, die du mir mitgegeben hast.
Oh ja, danke.
Sieh mich als deine reitende Botin. Ich war dein Koks-Taxi.
Ja.
Ich bin die Kurierin deiner klugen Fragen.
Yes.
Ich habe Steven aber auch gesagt, ich bin hier fertig, jetzt kommen die Fragen von Anne.
Mhm. Liebe Grüße an Anne.
Ja, da habe ich nachher noch einen Auftrag zu dem Thema, aber das mache ich zum Schluss. Mal gucken, wie das hier noch läuft. Sie hat mir auch ein paar Fragen mitgegeben.
Ja.
Okay, also ich verstehe die Frage nicht. Ich stelle sie jetzt einfach so und du wirst sie wahrscheinlich beantworten.
Oh, hoffentlich. Schauen wir mal.
Wird Eddington der Film des Jahres 2025?
Wird Eddington?
Steht hier so.
Wird Eddington der Film des Jahres 2025?
Ich habe die Frage auch nicht verstanden, Anne. Was
nee, aber weil ich Eddington gerade nicht auf der Uhr habe. Anne, ich hätte diese Frage sehr gerne beantwortet, aber ich weiß gerade nicht, welcher Film Eddington ist.
Du bist zu klug für diese Sendung, Anne Radatz. Du bist zu klug.
Das kann ich mir unter gar keinen Umständen vorstellen.
Sag uns doch, was dieses Eddington sein soll.
Darf ich ausholen oder soll ich mein Maul halten?
Nein, du sollst uns das erklären. Ist das jemand wieder, der so eine Onesie anhat und irgendwo draufklettert?
Und jetzt flippst du aus. Ja. Also Eddington ist von Ari Aster. Ari Aster ist ein richtig guter Regisseur, macht auch Horrorfilme aus New York. Der hat zum Beispiel Midsommar gemacht, richtig kranker Horrorfilm, und Hereditary. Wirklich, das sind somit die besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Und dann hat er aber letztens, alle haben ihn total gehypt, dann hat er letztens einen sehr schlechten Film gemacht, Bo is Afraid, mit Joaquin Phoenix. Da waren die Kritiker sehr enttäuscht. Und jetzt macht er aber einen neuen Film, Eddington, der kommt dieses Jahr im Sommer. Wieder mit Joaquin Phoenix und mit Emma Stone und mit Pedro Pascal. Und alle Leute sagen, das wird jetzt der Film. Man verzeiht ihm den letzten schlechten Film, den er gemacht hat. Und jetzt geht's los. Und dieser Film kommt am 18. Juli. Und wo werde ich sein am 18. Juli? Im Kino. Mit dir, wenn du möchtest. Dann gucken wir Eddington. Ich habe den Trailer schon gesehen. Nix gerafft. Das ist so ein Trailer, wo man denkt, keine Ahnung, worum es geht. Spielt. Es ist so ein Neo-Western. Der spielt in der Corona-Zeit.
Warum guckst du? Das sind ganz viele Parameter, die mich komplett verzweifeln lassen. Ja, gut.
Okay, wollen wir doch nochmal ein Wicket?
Nee, was ist denn Neo-Western?
Na, ein Western, der aber jetzt so in der Jetztzeit spielt. Also
aber
nicht,
da reiten
nicht
die nicht mehr auf Pferden oder doch auch?
Es wird auch heute noch auf Pferden geritten, Steffi.
Ja, aber wo
meinst,
denn?
Es gibt keine in Montana.
Ach so.
Zum Beispiel.
Ach, da spielt er dann.
Das weiß ich nicht, ob
also
der Montana spielt.
Also der spielt jetzt nicht der spielt, in Bielefeld.
Der spielt irgendwo in den USA im Jahr 2020 zur Corona-Pandemie.
Alles klar.
Hast du Lust, den vielleicht
mit ich habe richtig Bock. Guck mal. Guck mal, das ist mein Bockgesicht.
Der Blick ist tot.
Nee, ich habe wirklich Bock.
Alles
Guck mal, ich habe aber noch eine Frage zu dieser Horror-Community. Ich stelle mir Leute, die gerne Horrorfilme gucken und die sich auch darüber identifizieren, die stelle ich mir, ich habe da ein Bild. Und ich sag mal so, da stehst du positiv heraus.
Lieben Dank.
Kennst du auch noch andere Leute, die diese Leidenschaft teilen? Trefft ihr euch manchmal im Internet?
Nur mein Freund und ich, ehrlich gesagt.
Trefft ihr euch manchmal im Internet? Ja. Na gut, wir machen weiter mit Annes Fragenkatalog für kluge Menschen.
Welchen Filmklassiker hast du noch nie gesehen?
Bis zur Hälfte vom Winde verweht.
Wie du? Ah.
Kannst du Mulholland Drive erklären? Sie kann's nicht.
Von David Lynch.
Mhm.
Nee, ich bin aber auch kein David Lynch Mulholland Drive Fan. Das ist für mich, auch da wieder werde ich sehr anecken, dieser sehr klassische Film, den Menschen gerne nennen, um den Autorenfilm hochleben zu lassen und sich selber mehr in den Mittelpunkt zu rücken als ihr cineastisches Wissen und ihre Liebe. Mulholland Drive ist einfach nur, ich glaube, ein crazy, darf ich das sagen, Mindfuck. Visuelle Art.
Geht hart mit dir ins Gericht, ne? Nimm's nicht persönlich. Ich nehme dich auch gerne in Schutz.
Ich finde den ja gar nicht, den Film. Ich habe ihn nur nie verstanden und dachte, ihn kann mir jemand erklären. Den habe ich mal mit, da hatte ich ein Date mit einem Typen, so das zweite, dritte Date. Und dann wollte der, glaube ich, nämlich so ganz arty sagen, lass uns den gucken. Dann haben wir den geguckt und ich dachte die ganze Zeit, schöne Bilder, aber ich raff ihn nicht. Und in meinem Kopf, ich weiß, dass ich während des ganzen Films in meinem Kopf immer die GZSZ-Melodie gesummt habe. Weil mich das so genervt hat, dass ich das nicht verstehe. Ich habe mich so dumm gefühlt in meinem Kopf immer. Ich sehe.
Habt ihr denn danach noch darüber gesprochen und hast du dann Interesse oder nein? Gut.
Nee, da
ist denn noch was gelaufen?
Ja, deshalb haben wir dann nicht mehr so viel über einen Film gesprochen. Gott sei Dank. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass was läuft, aber ich dachte, ich habe zwei Möglichkeiten: über einen Film sprechen oder es läuft was.
Das hast du gut gemacht. Aber Danke. Guck mal hier. bist du auch nicht weitergekommen. Nee. Wobei David Lynch, der ist ja vor kurzem gestorben. Ja. Und ich weiß schon, dass er eine gewisse Relevanz hat. Ich arbeite ja manchmal in der Kulturredaktion. Da war eine Stimmung, als wäre Currywurst Pommes in der Kantine aus. Also war wirklich Land unter. Und ich habe so viel über David Lynch gehört, dass ich kurz davor war, einen Film zu gucken.
Nicht den.
Aber dann habe ich mir einfach nur gemerkt, dass es ein guter Raucher war. Ein talentierter Raucher. Und das ist ja auch was wert.
Total.
Gerade in Amerika. Gibt's das musst du mal schaffen. Deutsche Helmut Schmidt. Nee, amerikanische Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt war deutscher David Lynch. So.
So, du hast mir auch noch aufgetragen, nach den besten deutschen Filmen zu fragen. Ah, ja. Und ich weiß, dass du deutsche Produktionen ja nicht magst, außer Stromberg.
Richtig.
Richtig?
Ja.
Und
Traumschiff.
Ich habe, ja?
Ja, also auf
ja, so weil das gerade eher so ja,
Metaebene ja. Mit Jakob und Mickey.
Ich habe Steven Gettiner das auch gefragt, aber dann ist mir noch kurz eingefallen, dass er ja schon über Der bewegte Mann gesprochen hat. Aber der ist es nicht.
Nee, der bewegte Mann, den fand ich gut. Mhm. Der gehört zu diesem Film, ja, dass ich gesagt habe, 1994, mhm. weil der eben auch nochmal so ein Genre, einen deutschen Film, den ich richtig, das ist der Film mit Gerd Fröbe und Heinz Rühmann. Oh.
Edgar Wallace? Nein.
Nee, wo Gerd Fröbe in Kindes... Entführer und Mörder spielt.
Ja, er googelt euch das. Wir haben kluge Hörer, die werden sich das ergoogeln.
Genau, also ein Wahnsinnsfilm und ich sag mal, aus der neueren Zeit, ich finde, von jemandem Deutschen gemacht oder ein deutscher Film.
Ist mir egal. Also sie hat es mir hier nur so fahrig.
Also im Westen nichts Neues.
Na klar.
Von Edward Berger.
So.
Wahnsinnsfilm.
Hast du einen Guilty Pleasure Film? Sagt man eigentlich nicht so, ne? Aber
doch, habe ich. Doch, ich gucke mir total gerne Romantic Comedies an. Ah. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Notting Hill.
Ja.
Mit Julia Roberts und Hugh Grant.
Ja, aber da muss man auch mal sagen, Hugh Grant, ne, wird im Alter immer besser.
Der wird so geil.
Das muss man sagen.
Ja, aber Hugh...
Für mich ist er auch ein Zahnarztmann. Er könnte auch ein Zahnarztmann sein.
Er könnte ein Zahnarztmann sein, aber das Geile an Hugh Grant ist einfach, dass der über die Jahre, der ist einfach so... Der hat einen so unfassbar trockenen Humor. Und ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal getroffen. Das ist auch echt challenging, ne? Weil du nicht weißt, in welche Richtung das Interview geht. Aber der ist so gut. Und vor allen Dingen ist der so gut in so bösen, intriganten Rollen, die er jetzt gerne spielt. In Guy Ritchie-Filmen auch. The Gentleman, eine Paraderolle als hier schleimige, hinterhältige Journalist, der versucht, alle gegeneinander auszuspielen und am Ende selber vor die Wand läuft. Großartig. Der ist so gut. Der ist so, so gut.
Mach mich einfach so glücklich, denn ich liebe Hugh Grant. Es ist einfach so. Ich will jetzt nicht so weit gehen, mir den letzten Bridget Jones anzugucken.
Nee, aber es gibt einen anderen Film aktuell, den man sich... Ist aber ein
wo der so eine Brille aufhat?
Nee, ja, es ist aber auch ein Horrorfilm. Heretic heißt der, glaube ich. Den kann man streamen. Erste halbe Stunde fand ich cool, dann fand ich es bescheuert. Aber er spielt das halt so krass, weil er wirklich so mega der Creep ist, der aber trotzdem auf so eine onkelige Art und Weise ist, der auch attraktiv.
Ich dachte, ich habe sogar den Trailer gesehen.
Ja, Heretic.
Ansonsten guckt einfach nochmal mitten ins Herz einen Song für dich mit Drew Barrymore. Pop-Gossmann.
Stimmt.
Ich kann übrigens noch den Film nachreichen, den Steven da gesucht hat. Es geschah am helllichten Tag. Noch.
Hast du
den von 1958. Nee, aber ich habe mal einmal kurz so durchgespult.
Spult.
Das war auf jeden Fall, zu einer Zeit hat er gespielt, da waren Männer noch nackt, wenn sie keinen Hut trugen. Und da ist mir aufgefallen, weil da gab es ja noch nicht die Billigflieger nach Antalya. Und das war eigentlich ein guter Trick.
Das stimmt, aber
wenn es eine Hutpflicht gab, war der Verlust der Haarpracht ja gar nicht mehr so relevant. Wie klug die
aber
damals waren.
Dafür tragen doch die Leute heute alle die Männer die Mark Forster Caps.
Ach so.
Weißt du die?
Ja. Noch was abschließend zum Thema Kino, weil es ist ja nicht so, als würde mir das die Institution Kino nicht am Herzen liegen. Das tut sie nämlich schon. Und als ich das letzte Mal im Kino war, das war so ein Multiplex-Ding. Ich war so nachmittags da und das war richtig runtergerockt. Das sah aus wie auf der Schinkenstraße um 7:30 oder sowas. Alle Sitze so total voll gemüllt und irgendein Student hat sich da bemüht, die Wand mit Popcorn zu füllen. Es hat ewig gedauert. Es war richtig traurig und es ist ja auch so, ich habe mal nachgeguckt, die Filmförderungsgemeinschaft heißt sie ja, ne? Die sorgt sich ja auch um die BesucherInnenzahlen. Hast du es im Eingang schon mal gesagt? Naja, im letzten Jahr sind die wieder ein bisschen runtergegangen. Ja. Auch wegen Streamings, weil ja so jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil Kino war ja auch immer so ein Begegnungsort. Da haben sich ja sehr unterschiedliche Leute getroffen, weil sie ein Ziel hatten. Sie wollten zusammen einen Blockbuster gucken. Und das ist ja auch, ehrlich gesagt, auch so ein gesellschaftliches Problem, dass sich nirgendwo mehr die Leute treffen. Kirche gehen ja auch nicht mehr so viele. Dass also, dass man sich unabhängig welcher Herkunft oder wie man so politisch aufgestellt ist, dass man sich da, dass so Begegnungsorte gibt. Meinem neuen besten Freund Steven geht, macht das mit dem Kinosterben deshalb auch ein bisschen Sorgen.
Ja, total. Ich finde, das ist eine sehr schöne Assoziation. Ich glaube, das Großartige ist ja, dass alles Künstlerische subjektiv ist. Ne? Jeder verbindet etwas anderes mit einem Song, persönlich, emotional. Und genauso ist es ja auch mit einem Film. Und ich finde, das Tolle am gemeinschaftlichen Filmegucken ist ja, dass du vielleicht motiviert durch die Lache einer anderen Person auf einmal selber anfängst zu lachen in einer Situation, in der du normalerweise nicht lachen wirst. Oder durch das Schluchzen oder das Erschrecken oder die Reaktion anderer Menschen einfach vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf Dinge bekommst. Ich will das jetzt auch gar nicht zu philosophisch plattreden, aber ich finde, das Tolle ist ja, wenn man Dinge mit anderen Menschen teilt, öffnet das ja das eigene Bewusstsein und die eigene Wahrnehmung. Also wir könnten jetzt ja gemeinschaftlich diesen Podcast beim Spazierengehen durch den Volkspark machen oder durchs Klövenstehen und du würdest auf andere Sachen als ich, aber dadurch, dass wir sie vielleicht miteinander in der Situation teilen, habe ich beim nächsten Mal, wenn ich durch den Volkspark gehe oder durch den Klövenstehen, einen ganz anderen Blick für ganz andere Details. Und das, finde ich, ist das Schöne an gemeinsamen Erlebnissen, nicht nur im Kino.
Ich finde, diese philosophische Betrachtung ist noch durchaus im Rahmen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe noch eine Bitte, weil Anne und ihr Freund sind so große Steven Gätchen-Fans.
Oh,
sind sie wirklich?
Das ist ja lieb.
Sie hat mich gebeten, ob du ein Autogramm für sie schreiben könntest. Und das soll über einen Sessel. Deshalb wäre es schön, wenn du draufschreiben würdest für über einen Sessel.
Für über einen Sessel, ja. Für über einen Sessel.
Wo hängst du denn jetzt?
Es liegt auf der Kommode, aber es kommt über den Sessel. Wir haben aber schon Rahmen bestellt.
Er macht dir bestimmt auch noch eins, wo drauf steht, liegt er auf der Kommode.
Steffi, das
hängt
ist wirklich
am Kühlschrank.
Das ist das schönste Geschenk, was du mir jemals gemacht hast.
Das,
das und die Tickets für die Lebensfreude-Messe.
Und das ist das Fazit.
Also für mich ist das Fazit, dass solltet ihr mal Steven Gätchen irgendwo treffen, dann habt diesen Podcast im Kopf und denkt dran, was für ein liebenswerter, toller Mensch das ist. Und ansonsten, alle Tipps von Steven stehen bei uns in den Shownotes.
Ja.
Was anderes macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn.
Nein. Richtig. Halt, stopp. Wir würden gerne noch einen Podcast-Tipp loswerden. Es geht um den Podcast von Jagoda Marinic, Schriftstellerin, Kolumnistin und Podcasterin.
Das ist gut, wenn sie einen macht.
Genau,
ja,
Podcasterin.
Das trifft sich ja gut.
Zum Beispiel ab und zu auch als Vertretung bei Apokalypse und Filterkaffee, wenn Micky Beisenherz mal wieder entweder im australischen Dschungel arbeiten muss oder sich ein neue Frotti-Shirt kauft. Aber Jagoda hat auch einen eigenen Podcast und zwar bei HR2 Kultur, der heißt Freiheit Deluxe.
Es steht mir nicht zu, dich zu korrigieren, aber sie moderiert immer den Freitag.
Ah,
immer, egal
so?
Ob Micky Beisenherz auf Frottee-Jagd ist. Oder
das Einzige, was ich mir merke, ist, dass sie immer sagt, das News Caviar.
Ja, und zwar zu Recht, denn diese Frau hat die absoluten Top-Gäste und mit denen spricht sie über den Begriff Freiheit und alles drumherum. Eine Folge, die uns beiden, Anne, glaube ich, lange im Gedächtnis geblieben ist, ist die mit Jan Böhmermann.
Ja.
Allein schon deshalb, weil Böhmermann bekanntermaßen nicht als Gast von Podcast zu Podcast tingelt.
Ja.
Also es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber am Ende haben sie zusammen...
Keine sprachliche Umarmung füreinander.
Und auch das ist ja mal interessant. Und
voll.
Deshalb fühlte sich das wirklich so an wie so eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit, ihn da mal außerhalb von Fest und Flauschig zu hören. Ist aber auch eine sehr spannende Folge. Zum Beispiel hat er darüber gesprochen, wie man als Satiriker so Kontakt zur Justiz hat und wie wichtig Humor für gesellschaftliche Debatten ist. Also wenn ihr Bock habt, diese Folge mal zu hören, wir empfehlen euch das von Herzen. Nur kleiner Disclaimer, ihr müsst euch ungefähr einen halben Tag Urlaub nehmen, die geht nämlich 2 Stunden. Aber die gehen meistens so lang bei Jagoda.
In der aktuellsten Folge ist die Schweizer Sängerin Sophie Hunger zu Gast, auch ein sehr gutes Gespräch.
Aber Moment mal, die war auch schon mal bei mir zu Gast. In meiner Sendung.
Dir? In welcher Sendung? In einer Radiosendung?
Ja, da hatte ich glaube, habe ich noch bei Enjoy gearbeitet. War so viel Hunger zu Gast. Sie kam vormittags und hatte ein Bier in der Hand. Das fand ich sehr interessant.
Haben Sie über Freiheit gesprochen?
Nein, das fand ich sehr interessant.
So.
Aber das hat mich für sie geöffnet. auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, das ist auch komisch, aber es war ein alkoholfreies Bier. Das weiß ich noch über Sophie Hunger. Bisschen mehr erfahrt ihr bei Jagoda Marinic, denke ich.
Genau, in Freiheit Deluxe, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Da könnt ihr euch jederzeit ein Bier aufmachen. Wenn
ein alkoholfreies Bier. Mhm.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Das gibt's doch nicht. Da war der kleine Rackerschenhund, Steffi. Liebes Flexikon, ich kannte dich schon, da warst du noch so klein. Nein, 100 Folgen Flexikon. Es ist ein Anlass, euch alle einzuladen. Ehrlicherweise konnten wir zu Beginn dieses Projekts auch gar nicht ausschließen, dass das möglich ist. Denn es hätte ja auch sein können, dass ausschließlich die Kernverwandtschaft und der engste Freundeskreis sich verpflichtet fühlt, hier überhaupt mal reinzuhören. Aber ihr seid als Flexikaner und Flexikanerinnen inzwischen wirklich ganz schön viele geworden. Und da kann man auch mal Danke sagen. Und das Krasse ist ja, wie unfassbar lustig und cool und nett ihr seid. Euer Feedback ist wirklich immer, ihr schreibt so nette Nachrichten, das ist so Gold wert, das meinen wir von Herzen.
Da unterhalten wir uns tatsächlich auch manchmal im Privaten drüber.
Ja. Manchmal screenshotten wir und schicken uns hin und her.
Das stimmt.
Und komm mal her, lass dich mal drücken.
Wir hatten euch ja gebeten, euren Gedanken zum Flexikon mal ein bisschen Raum zu gönnen und uns ein paar von diesen Gedanken in einem Formular zu schicken. Das habt ihr auch gemacht, das war sehr, sehr nett.
Das könnt ihr auch immer noch machen, oder?
Ja, wäre auch noch cooler gewesen, wir hätten ein Feld für euren Namen eingefügt. Das wäre richtig
so
tough.
Dumm,
ne? Jetzt seid ihr alle anonym, aber wir laden euch herzlich ein, uns nochmal eine kleine Mail zu schreiben, betreff Name zum Beispiel. Und dann schreibt ihr einfach euren Namen auf und dann sagen wir den einfach und grüßen euch ganz lieb, weil ihr es uns wert seid. Oder wenn ihr jetzt nochmal das Formular bemüht, schreibt doch in irgendeines dieser beschissenen Felder auch einfach noch euren Namen.
Packen wir das Formular nochmal in die Shownotes auch mit rein,
auf
so wie letztes
Fall.
Mal. Genau, deshalb nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil das kommt jetzt vielleicht für die, die die Folge letztes Mal nicht gehört haben, ist es vielleicht ein bisschen unverständlich. Mhm. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet anlässlich der 100. Folge und da haben wir so 3-4 kurze Fragen vorbereitet zum Flexikon und würden uns da selber Input freuen, den wir dann wiederum verwursten in der nächsten Folge vom Flexikon, die da die 100. ist. So ist es. Und in der nächsten Folge werden wir euch dann vollumfänglich unsere Wertschätzung ausdrücken, spielen nochmal die lustigsten Takes und härtesten Stunts und vielleicht packen wir noch so ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten aus. Kleiner Spoiler, ja, das sage ich jetzt einfach schon mal. Es ist letzte Woche etwas passiert während der Podcast-Aufzeichnung oder bei der letzten Folge. Da waren Steffi und ich beide kurz ein bisschen schockiert und habe ich Steffi gebeten, schneid das bitte raus, das ist mir alles so unangenehm. Das hat Steffi auch gemacht. Und jetzt habe ich gerade entschieden, habe zu Steffi gesagt, weißt du was, wir haben es ja noch im Rohtag, das bringe ich mit in die 100. Folge.
Den musst du mal bringen.
Den muss ich mal bringen. Es ist so skurril, dass man es nicht unveröffentlicht lassen kann und das nehme ich auch mit in die 100. Folge. Also
die Geschichte passte auf jeden Fall in einen meiner Kontaktlinsenbehälter.
Ja.
Das ist doch ein geiler Spoiler.
Das ist ein richtig guter
Oder?
Spoiler.
Ja, genau. Also wir haben noch einiges im sogenannten Köcher und wir freuen uns darauf. Also das war jetzt auch total bescheuert. Also ich freue mich auf die nächste Folge. Das wäre auch schön. Also wir
nee, komm,
werden da
warte, warte,
sein.
Sag's nochmal authentisch. Nee, warte mal, nimm dir doch mal die Zeit. Sag's doch mal einmal richtig authentisch. Ich mach auch. ich versuche mich reinzufühlen.
Entschuldigung.
Ich muss ja überlegen, wie ich es auch anlege. Wir freuen uns auf euch. Machst du auch nochmal? Mach mal nur ein bisschen so, auch so eine, wie so eine mütterliche Liebe ins Wort. Ich glaube, das kommt auch gut an.
Wir freuen uns auf euch.
Oh,
seid
ja.
ihr da? Sind wir auch da? Wir warten hier auf euch.
Hm? Ja, das ist doch schön.
Genau.
Oh, ich glaube, das kam in den Herzen der Hörerinnen und Hörer an.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.